Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Gott hat seinen Sohn gesandt, dass die Welt durch ihn gerettet werde.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Das heilige Evangelium steht bei Matthäus im 4. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, wir haben das Evangelium gehört. Christus in der Wüste. Hunger, Durst, Anfechtungen. Wir sehen am angefochtenen Christus. In Christus hat Gott unser Leben geteilt. In Christus beugt Gott sich tief herab. In der Menschwerdung Gottes in Christus unterwirft Gott sich freiwillig dem Leiden, dem Ausgeliefertsein, der Anfechtung. Denken wir daran, wie berichtet wird, dass im Garten Gethsemane der Schweiß Christi wie Blutstropfen wurde. Wir schauen Christus, den Auferstandenen, den Sieger über den Tod. Er sitzt und thront zur Rechten des Vaters, in seiner linken Hand die Schrift. Mit seiner Rechten segnet er. Um seinen Kopf herum Licht. Passend zu diesem Bild, dieser Ikone des Siegers Jesus Christus singen wir: Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Um den Kopf des Erlösers in der klassischen Christus-Ikone, des Allherrschers, des himmlischen Herrschers, Licht. Eingezeichnet in dieses Licht ist bei der Ikone ein doppelter Hinweis. Ein Hinweis darauf, dass Christus sich auch nach seiner Auferstehung und Erhöhung herabbeugt zu uns in unsere Leiden, in unsere Anfechtungen. Er steht nicht über dem Leid und der Qual der Menschen. Er steht auch nach der Auferstehung mittendrin. Deshalb sehen wir im Licht der Ikone des himmlischen Herrschers Christus, der zur Seite Gottes sitzt, deshalb sehen wir im Licht das Kreuz eingezeichnet. Dadurch unterscheiden wir Christus, wenn wir ihn nicht erkennen würden, von jedem Heiligen. Denn nur er, der Herr, hat in diesem Licht um sein Haupt das Kreuz eingezeichnet. Deshalb sehen wir da die griechischen Worte Horon. So hat Gott sich dem Mose im Dornbusch vorgestellt. Horon, das heißt, ich bin da. Schon über der Krippe Jesu stand das Kreuz. Eben noch hatte Christus königliche Geschenke empfangen, da musste er schon fliehen vor der Gewalt des Herodes. Damals und heute stellt Christus sich dem Leid und der Anfechtung. Und so ist er nicht nur da, Christus ist auch nah. Bei allen, die auf der Flucht sind, bei allen, die leiden, bei allen, die angefochten sind und mit den Versuchungen des Bösen kämpfen. Er ist da. Und das heißt auch, er leidet mit. Martin Luther hat mit dem Blick auf diesen Weg unseres Herrn durch die Anfechtung hindurch gesagt: Nisi tentatus, nisi Christianus. Wer nicht angefochten wird, der ist kein Christ. Oder sagen wir es so: Christsein gibt es nicht ohne Anfechtung, nicht ohne Kampf, nicht ohne Leid, nicht ohne Versuchung. Ich füge sogar hinzu: nicht ohne Zweifel. Mit dieser Wahrheit tritt auch Paulus im 2. Korintherbrief vor seine Gemeinde. Eine schwierige Gemeinde, die Korinther, die ihm, dem Paulus, immer wieder seine Stellung als Apostel absprach. Und einen kleinen Minderwertigkeitskomplex hatte Paulus auch, weil er eben den Herrn nicht so wie die anderen persönlich gekannt hat. Deshalb war es ihm wichtig, von seiner Begegnung vor Damaskus zu sprechen. Man merkt es ihm an. Das hat ihn getroffen. Er ringt damit. Die Korinther räumten ein, dass Paulus gute Briefe schreiben konnte. Aber im persönlichen Auftreten war er ihnen zu schwach. Schriftlich eins, mündlich mangelhaft. Paulus stellt ihnen nicht genug dar. Aber Paulus steht zu seinen Grenzen. Sein Weg als Apostel ist kein Siegeszug eines Helden. Paulus steht zu diesen Schwächen, zu den Schwierigkeiten und er stellt selbstbewusst klar, gerade durch diese Anfechtungen und Schwächen erweise ich mich als echter Diener Jesu Christi, meines Herrn. Er, Paulus, ist unter ihnen, den Korinthern, als Diener des Herrn. Und er, Paulus, ist, wie jeder, der Christus nachfolgt, eine lebendige Christus-Ikone. Hören wir Paulus zu in der Übersetzung der Basisbibel im zweiten Brief an die Korinther im 6. Kapitel. Paulus schreibt: Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, man wirft uns ins Gefängnis, man hetzt die Leute gegen uns auf. Spricht er eigentlich von den Zeiten, bevor er die Korinther getroffen hat? Oder spricht er von Erfahrungen, die er in der Gemeinde in Korinth gemacht hat? Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis, hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung. Wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Wir sehen, Paulus zeigt sich als Christus-Ikone. Und zwar nicht des thronenden und souveränen Christus sitzend zur Rechten des Vaters, sondern des leidenden Christus. In diesem Leid die Herrlichkeit. So wie heute liebte die Kultur der damaligen Zeit, stark geprägt von Griechenland, militärisch von Rom, staatlich von Rom, kulturell von Griechenland geprägt. Man sprach ja auch Griechisch und nicht etwa Latein. Die Kultur der damaligen Zeit liebte Erfolg, Kraft und vor allem Schönheit. Das griechische Ideal. Man braucht nur die griechischen Statuen anzuschauen und man sieht Jugend, Kraft, Schönheit. Und das erwartete die Gemeinde auch vom Auftreten ihres Apostels. Paulus entspricht diesem griechischen Ideal in keiner Weise. Eine politische Karriere hätte Paulus damals nicht machen können. Aber gerade dadurch, dass er diesem Ideal in keiner Weise entspricht, erweist er sich als echter Diener und echter Apostel Christi. Hier sind wir wieder bei einer Eigenart des christlichen Glaubens. Es ist die paradoxe Logik des Heiligen Geistes. Wer es fassen kann, der fasse es. Die Kraft des Glaubens liegt in der ausgehaltenen Schwachheit. Seine Macht liegt in der Ohnmacht. Sein Reichtum in der Armut und so weiter. Paulus überliefert in Kapitel 12 ein Wort, das der Herr zu ihm gesagt hat, und er will uns Mut machen, es nachzusprechen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Paulus fährt fort. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist diese Paradoxie. Wir verstehen, das Leid, die Anfechtung sind keine Krisen, die heldenhaft ertragen und im Sieg für immer überwunden sind. Dass Christus auferstanden ist, macht Christen nicht zu Gewinnern, zu Siegern, die erhaben über dem Leid stehen. Nein, dass Christus auferstanden ist, macht es uns möglich, mit Christus im Leiden zu stehen und standzuhalten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die Zeichen deiner Herrschaft, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, Leid und Anfechtung sind Kennzeichen echten Christentums, aber auch dies, Leid und Anfechtung dürfen wir nicht selbst herbeiführen. Die Christenheit hat dies immer abgelehnt, dass man sich selbst zum Martyrium drängt, dass man sich selbst quält, um Christus nahe zu sein. All diese Verirrungen hat es gegeben. Es sind typische Verirrungen eines intensiven Glaubens. Auch ein intensiver Glaube ist in Gefahr. Eine der Gefahren ist diese Verirrung, dass ich mich selbst quäle, um Christus nahe zu sein. Nein. Wir dürfen in der Kraft Christi gestärkt durch seine Nähe Leiden annehmen, wenn sie kommen. Aber wir dürfen und sollen Leid nicht herbeiführen. Paulus hatte seine Worte an die Korinther eingeleitet mit: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Der Tag des Heils, den das Volk Israel, der Yom Yahweh, den das Volk Israel am Ende der Zeit erwartet, wenn der Messias kommt. Der Tag des Heils, die Stunde der Gnade, ist nicht dann da, wenn alle Versuchungen aufhören oder überwunden sind, wenn die Schwäche weicht, wenn Tod und Leid besiegt sind. Nein, im Leid. Schon im Leid erfahren wir Gnade. Schon jetzt erfahren wir den Tag des Heils und die Kraft der Gnade. Der Heilige lässt sich sehen in unheiligen Zusammenhängen. Der Friede blüht auf zwischen dem Streit. Der Weizen wächst mit dem Unkraut. Das Licht scheint in der Finsternis, die Kraft erweist sich in der Schwäche, das Endgültige im Vorläufigen, der Ewige im Jetzt, Gott im Menschen, das ewige Leben. Das ewige Leben Schon jetzt erfahren wir es im Jubel, in Seligkeit, in der Fülle des Lebens, in der Lebendigkeit, aber auch in und durch die Leiden und Anfechtungen Christi und seiner Diener. Amen. Und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.